Hübscher Morgenmantel, Stefan. Wer von euch hat überhaupt noch einen Morgenmantel? Also ich habe gar keinen mehr. Schon? Gibt es das noch? Das ist nämlich ein spannender Punkt. Wir haben nicht miteinander gesprochen und trotzdem wäre mein Einstieg eigentlich identisch gewesen. Und das seht ihr folgendes, wir haben wirklich nicht miteinander gesprochen. Meine erste Folie ist folgende. Die schlimmste Vorstellung habe ich mir so als Überpunkt geschrieben. Die schlimmste Vorstellung, die dir passieren könnte, die du wahrscheinlich schon einige Male so im Kopf ausgemalt hast. Und ich möchte dich noch etwas mehr malen lassen. Stell dir mal vor, was wäre das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest, was dir passieren könnte. Denn so kompliziert auf Hochdeutsch. Was auch das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, mal dir das mal aus in deinem Kopf jetzt. Und nachher wird ich natürlich ein paar Sachen hören, das würde mich extrem wundern. Also eben das Beispiel wäre zum Beispiel der Bäcker, der am Morgen früh in die Bachstube geht und dann merkt, dass er kein Mehl hat. Unglücklich. Was habt ihr für Vorstellungen? Erzählt mal, wenn jemand... Ist schlimm. Ja? Wenn Kinder sterben. Kinder sterben, ja, das ist jetzt gerade... Sonst jemand? Ja, wie malst du das aus, ganz konkret? Und hast es... Und das ist nicht so eine konkrete Situation, die du dir vorstellst. Weißt du, es gibt doch eben so die Sachen wie der Stefan oder ich, Sonntagmorgen wachen auf, schauen auf den Wecker und sehen, oh, ich habe verschlafen, ich hätte die Predigt. Stellst du dir das nicht konkret vor, es ist so abstrakt für mich. Meistens ist ein Albtraum ja konkret. Nein. Ich glaube, du verstehst mich nicht, aber okay, kein Problem. Weil, ist ja wie eine abstrakte Vorstellung, die du hast, und so träumst du ja wahrscheinlich nicht, oder?
Habe ich schon mal geträumt.
Und wie war denn die Situation?
Furchtbar.
Okay, nein, inhaltlich verstehe ich dich gut, oder? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du auf einmal da sein, es ist dunkel und du merkst, ich bin verloren. Ich bin in der Hölle. Weißt du, was ich meine? Also dann spürst du das in dir drin und dann kann ich es nachvollziehen. Aber ich kann es natürlich auch abstrakt nachvollziehen, generell. Oder? Hat sonst noch jemand so eine Vorstellung, wo er so schweißbadend immer, ja? Sehr schön. Was ist dein Beruf? Bauingenieur, er plant etwas wie baut für Millionen und nachher, so wie in Italien, Brücken ab und zu, genau. Das sind ja auch Ingenieure gewesen, wahrscheinlich, falls die dort mitgearbeitet haben. Genau, also zurück zum Punkt, ich glaube, wir haben alle so Vorstellungen und oft hängen sie mit einer Aufgabenstellung zusammen. Also Stefan, heute Morgen, oder? Du hättest was hast Heizung willen kontrollieren, deine Haarstrählen und so die wesentlichen ja. Sachen und man erfüllt
Blumen kontrollieren.
Die... Wie?
Blumen habe ich noch wollen kontrollieren.
Also wie man da dran ja, da, kontrollieren
ja, genau,
aber okay. Ob alle Blätter noch dran sind oder was? Okay, gut. Wir kommen hier zu etwas ganz Grundsätzlichem. Ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Aufgabenstellung, vielleicht auch Erwartungen an mich und dann merke ich plötzlich, ich habe sie nicht erfüllt oder ich konnte sie nicht erfüllen. Also ich weiß nicht, wie er reagieren würde, wenn ich so sagen würde, sorry, ich habe keine Predigt vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hierher kommen würde. Ich würde das wahrscheinlich telefonisch erledigen. Und trotzdem hast du selbst schon einmal diesen Satz gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oder sorry, ich habe es einfach nicht können. zurück zu diesem Beispiel. Ich habe keine Predigt können machen heute Morgen. Meistens würde ich dann natürlich noch etwas hinzufügen, nämlich etwas Entschuldigendes. Ganz viele Gründe anführen, die ihr natürlich nachvollziehen könntet oder würdet. Also zum Beispiel, die Woche ist etwas Schwieriges, Familiäres passiert. Ihr würdet alle nicken und sagen, okay, er ist entschuldigt. Oder gestern, ich hatte plötzlich noch so ein wichtiges Gespräch, das Thema gekommen und wollte etwas über Gott wissen. Ja klar, habt ihr Verständnis, oder? Oder heute Morgen, und das ist wirklich auch passiert, das Auto springt nicht an. Im zweiten Versuch dann zum Glück schon. Und so weiter und so weiter. Also wir haben so wie Entschuldigungen und Gründe, die wir dann anführen für unser Nicht-Können. Wir hätten es nämlich eigentlich doch viel lieber anders. Nämlich so wie die Wunschvorstellung. Ich kann alles. So der Superheld, oder? Also ich habe mein Leben im Griff, das heißt meine Familie, meine Kinder, die Finanzen, der Beruf, die Gesundheit und alle Dinge, die dann damit zusammenhängen. Alles ist im grünen Bereich, alles läuft in geordneten Bahnen. Das wäre doch eigentlich das Idealbild, das ich gerne hätte. Oder wer hätte das nicht gerne? Alles im Lot. Das wird ja manchmal auch so vermittelt. Ich habe manchmal auch den Eindruck, auch in der christlichen Version, wenn du alles richtig machst, dann hast du alles im Griff. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, und ich wage sie zu stellen, ja, wie sieht denn mein Leben in der Wirklichkeit aus? Wie sieht dein Leben aus? Gibt es da Schwächen? Gibt es Grenzen? Gibt es vielleicht gerade Probleme, die jetzt ganz aktuell sind? Ja, mach mal eine Liste im Kopf, ist keine rhetorische Frage. Liste mal ein paar Dinge auf, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Ja, was sind meine Schwächen? Wo stößt du immer wieder an Grenzen? Womit kämpfst du vielleicht schon dein ganzes Leben lang? Unangenehme Fragen, ganz ehrlich. Und vielleicht fällt es dir auch schwer, dich damit zu beschäftigen und sie konkret zu beantworten. Und trotzdem, ich denke, wahrscheinlich hat jeder von uns jetzt eine Liste im Kopf begonnen. Und wenn du keine hast, dann frag mal jemand, der dir nahe steht. Zum Beispiel die Ehefrau. Deine Kinder. Ich merke selbst, je länger, dass man lebt, desto mehr wird man sich seiner Schwächen bewusst. So im jugendlichen Leichtsinn, mag ich mal zu sagen, denkt man immer, ja, das kommt dann schon noch besser, das ist ja nicht so tragisch, man versucht, das anders zu sehen. Und je älter das man wird, desto offensichtlicher sieht man die eigenen Grenzen. Es gibt natürlich logischerweise auch immer mehr Situationen, die sich so aufsummieren, in denen man an Grenzen gestoßen ist und in denen das Bild so des Super-Ichs so langsam aber sicher zu bröckeln beginnt. Der Anzug von dem Superheld, der kommt so Risse über und hat so ein bisschen Fetzen. Schwäche ist etwas Natürliches. Schwäche ist etwas Menschliches. Und ich denke, Schwäche zeigen zu können, das hängt auch mit Reife zusammen. Wissen die anderen Leute, wo du schwach bist? Kannst du das formulieren? Kannst du es aussprechen? Kannst du akzeptieren, wo du begrenzt bist? Ich merke selbst immer wieder, oft wähle ich die Alternative, die mir viel leichter fällt. Ich versuche, meine Schwächen zu vertuschen. Da sind wir dann sehr kreativ. Wir haben immer eine gute Ausrede. Und wie schon gesagt, es gibt viele gute Gründe. Ich konnte die Predigt nicht schreiben. Ich hatte viele Gespräche, Sitzungen, Planungsaufgaben, Familien und so weiter. Das entschuldigt mich. Oder ich könnte auch sagen und den Fokus wechseln und sagen, ich habe mir zu wenig Zeit geplant. Ich habe das einfach schlecht gemacht. Oder es ist mal typischerweise passiert, was wirklich ein Schwachpunkt von mir ist. Da ist jemand auf mich zugekommen, hat mir eine neue Aufgabe übergeben und ich konnte einfach nicht Nein sagen. Und dann bin ich im Dilemma drin. Oder ich war einfach zu undiszipliniert. Ich habe die Prioritäten falsch gesetzt. Das würde doch schlecht tönen, oder? Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du gerade in einen Gottesdienst gehst. Ich merke das sogar selbst manchmal, wenn ich so im Publikum sitze, dann erwarte ich von dem, der vorne spricht, etwas Spezielles. Der hat einen Vorsprung. Ich bin häufig im Laufe meines Lebens, auch als Prediger oder Pfarrer, auf dieses Bild gestoßen, dass die Leute das nicht so schätzen, wenn wir Schwäche zeigen. Ist ja der Vollzeitchrist, oder? Der hat das doch im Griff. Der Prediger muss alles im Griff haben, Familie, Gesundheit und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das immer wieder enttäuscht. Diese Vorstellungen sind ja nicht nur bewusst, sie können auch unbewusst sein. Und trotzdem ist eine Problematik dahinter. Ich möchte das kurz aufzeigen. Da sind wir schon bei den Schwächen. Was geschieht, wenn ich nicht ehrlich bin und zu meinen Schwächen stehe? Da geschieht nämlich etwas ganz Interessantes. Ich lese einen Bibeltext, jetzt kommen wir endlich mal zur Bibel. Matthäus 23, die Verse 1 bis 5. Dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Eure Schriftgelehrten und Pharisäer lehren euch das Gesetz des Mose. Richtet euch nach ihren Vorschriften. Aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie selber tun nicht, was sie von den anderen verlangen. Sie bürden den Menschen unerträgliche Lasten auf, denken aber selbst nicht daran, diese Lasten auch nur mit einem Finger anzurühren. Alles, was sie tun, ist nur Schau. Am Arm tragen sie breite Gebetsriemen und die Fransen an ihren Talaren werden immer länger. Alle sollen sehen können, wie fromm sie sind. Wenn ich diesen Text lese, dann denke ich immer oder ich ertappe mich bei diesem Gedanken, ja, die machen das extra. Das ist bewusstes Schauspiel. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, in Bezug auf diese Thematik, könnte es nicht sein, dass sie das gar nicht bewusst tun? Ich möchte noch mal anhängen an den Gedanken von vorhin. Was passiert, wenn ich nicht zu meinen Schwächen stehe? Dann gibt es plötzlich eine Entwicklung und es gibt wie einen Spalt zwischen meinem Sein und meinem Schein. Plötzlich beginnt mein Sein und mein Schein nicht mehr deckungsgleich zu sein. Das bewegt sich auseinander. Und ich merke das selbst und versuche krampfhaft, diesen Spalt wieder zu schließen. Dann merke ich, oh, das geht nicht. Und beginne ich immer mehr vorzutäuschen. Ich möchte nämlich so sein, wie mein Schein ist und nicht mein Sein. Das ist die natürliche Tendenz. Und dann predige ich plötzlich über Dinge, die ich nicht verstehe, die ich selbst nicht lebe und es entsteht wie ein zweites Ich neben mir. Das des Superchristen, des Sonntagschristen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz ähnlich hier passiert ist. Interessant ist ja eigentlich, Jesus sagt hier etwas sehr Widersprüchliches. Richtet euch nach ihren Vorschriften. Also die Theorie, die sie lehren, die ist gut. Und dann kommt trotzdem gleich der Bruch, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Also machen nicht das, wie sie leben. In der Praxis folgen sie nicht der Theorie. Und ich denke, das ist eigentlich ja das Problem oder auch die Gefahr, in der wir alle drinstehen, zum Pharisäer zu werden. Mit all diesen Mechanismen, die ich schon kurz angesprochen habe. Die Fassade soll aufrechterhalten werden. Interessant ist ja eigentlich noch ein kleiner Zusatzpunkt. Habt ihr den bemerkt? Am Arm tragen sie breite Gebetsriemen und die Fransen an ihren Talaren werden immer länger. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Ich habe nur noch überlegt, was meint er damit? Ja, sie fahren weiter, aber es ist ja etwas so Offensichtliches, oder? Genau. Und das Spannende, was mir so aufgefallen ist, die Fransen an ihren Talaren werden immer länger. Also eigentlich sind das doch Ablenkungsmanöver, oder? Ich versuche immer mehr mit Äußerlichkeiten von der innerlichen Lehre abzulenken. Und es ist eigentlich ein schönes Bild. An so Sachen denke ich manchmal, Jesus hat wirklich Humor gehabt und ich freue mich mit ihm zu lachen, weil das ist Humor, der da durchdrückt. Die Fransen werden immer länger. Was passiert, wenn ich versuche, meine perfekte Fassade zu erhalten, aber innerlich eigentlich alles anders aussieht? Ich habe da ein Bild dafür gefunden. Das Problem ist eigentlich zweischneidig. Die Maßstäbe, die ich an andere anlege, über die ich vielleicht spreche, die ich auch leben möchte, aber was mir nicht gelingt, die zerdrücken nicht nur die anderen, wie im Beispiel der Pharisäer, sondern die zerdrücken schlussendlich auch mich selbst. Ich denke, viele Pharisäer und Schriftgelehrten haben darunter gelitten an ihren eigenen Vorgaben. Das ist der tragische Punkt, wenn ich selbst merke, dass ich von den eigenen Erwartungen und Maßstäben zerdrückt werde. Das fromme Ego, das so mir immer mehr Lasten aufbürgt und mich so richtig niederdrückt. Und ich versuche krampfhaft dagegen anzukämpfen, aber eigentlich gehe ich daran kaputt. Ich zerbreche. Und ich habe schon viele Christen erlebt, die zerbrochen sind an ihren eigenen Maßstäben. Wie einfach wäre es eigentlich einfach ehrlich zu sein, der eigenen Schwachheit immer wieder ins Auge zu sehen und einfach zu sagen, den Satz, den ich schon gebracht habe, sorry, ich kann es einfach nicht. Ist doch eigentlich etwas Befreiendes. Entlastendes. Und trotzdem ist es eine große Herausforderung, die eigene Schwachheit immer wieder zu sehen und sie dann noch in einem nächsten Schritt anzunehmen. Das kann sehr schmerzhaft sein. Ich habe vor einigen Jahren dieses Buch gelesen von Magnus Malm, vielleicht kennt ihr den. Ich habe sogar ein Bild von ihm. Er sieht sehr lustig aus. Und der Titel des Buches heißt, Gott braucht keine Helden. Und er hat das selbst erlebt, wie er an diesen eigenen Vorstellungen und dem eigenen Bild zerbrochen ist. Sein ganzes Leben zeugt davon. Ich möchte kurz einen Abschnitt daraus vorlesen aus seinem Buch. Es ist ein empfehlenswertes Buch, wo er so über diese Thematiken etwas schreibt. Es beginnt damit, dass ich die Ohren vor meinen eigenen inneren Warnsignalen wie Müdigkeit, Zweifel, verschiedene Bedürfnisse verschließe. Ich unterdrücke mein Inneres und baue stattdessen eine religiöse Fassade auf, die Gott und meinen Mitmenschen imponieren soll. Ich mache den verhängnisvollen Unterschied zwischen meinem eigenen Leben und dem Dienst für Gott. Das Äußere wird wichtiger als das Innere. Dieses Muster übertrage ich nun auf meine Mitmenschen. Anstatt sie aus meinen eigenen menschlichen Schwächen heraus zutiefst zu verstehen und ihre Probleme zu teilen, verlange ich von ihnen gefälligst das zu tun, was ich selber so gut beherrsche, nämlich die Bedürfnisse zu unterdrücken. Ohne es zu merken, verbreite ich eine graue, verurteilende Bedrücktheit um mich, die den anderen jede Kraft und Lebenslust nimmt. Ich habe in meinem Leben das aufrichtige Ich will durch das falsche Ich sollte ersetzt. Und folglich gebe ich genau dies nun an die anderen weiter. An die Stelle der Lust am Dienst für Gott tritt ein gesetzliches Strengt euch an und tut eure Pflicht. Es gibt in unseren Gemeinden unzählige Beispiele für diesen Mechanismus. Der Mitarbeiter, der nicht mehr auf seine innere Stimme hört, stellt seine eigentliche Aufgabe auf den Kopf. Anstatt Menschen zu helfen, ihre Lasten zu tragen, legt er ihnen noch neue auf. Man vergleiche dies mit der warmen Barmherzigkeit, mit der Jesus den Menschen begegnet. Die Schwächsten und Gebrechlichsten fühlen sich unmittelbar von ihm angezogen. In Scharen kommen sie zu ihm, endlich jemand, der sie versteht. Der Apostel Johannes erklärt das damit, dass Jesus wusste, was im Menschen war. Jesus war ein wahrer Mensch, der nie sein Inneres betäubt hatte. Darum konnte er das Menschliche bei den anderen sofort erkennen, aus seinem eigenen Inneren heraus. Deshalb nannte man ja auch seine Botschaft Evangelium, gute Nachricht, weil sie so unmittelbar befreiend und erleichternd wirkte. Ich möchte mit euch noch einige Bibelstellen anschauen, so zu dieser Thematik. Das gefällt mir an der Bibel. Es stehen ja viele Lebensgeschichten drin, viele Bilder von Menschen werden uns skizziert, aber nie heldenhaft. Es kann in einer Geschichte heldenhafte Züge geben und dann ein paar Seiten danach kommen die Schwächen und werden deutlich ausgebreitet. Kommen wir zu einem ersten Punkt. Es gibt wie mehrere Ebenen, ich streife sie so ganz kurz. Die erste Ebene nenne ich so die generelle Schwachheit des Menschen. 1. Korinther 1, Vers 25. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. So manchmal merke ich bei mir selbst, dass ich denke, ja, mal, du hast das eigentlich schon im Griff, oder ab und zu. Jetzt sehen wir mal dieses Niveau an. Das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen. Und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Also die schwächste Stelle an Gott, falls es das überhaupt gibt, oder auch die törichtste, ist ja auch spannend, dass das überhaupt in der Bibel steht, ist immer noch stärker als die Menschen. Also spürt ihr so diesen Übergang und dieses Niveau? Ich finde das faszinierend. Und aus dem kann man eigentlich alles herauslesen. Darum brauchen wir Gott. Also der Vers zeigt das Verhältnis auf zwischen Mensch und Gott und zeichnet ein Bild von der Begrenztheit des Menschen, aber es wirft auch eine ganz realistische Sichtweise auf. Der nächste Vers. Römer 8, Vers 26. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Da geht es eigentlich um einen ganz einfachen Punkt. Wir können nicht mal richtig beten. In unserer Schwäche drin. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild. Es gibt keine Erwartungen, es gibt keine Anforderungen. Gott gibt uns Hilfe in Form des Geistes, damit wir richtig beten können. Wir können das völlig unbeschwert machen. Ich denke manchmal auch, ich weiß nicht, wie es euch so geht in Gebetsgemeinschaften, wir haben ja vorhin gerade so erlebt, man hat ja eigentlich die Erwartung, dass man ein gut formuliertes Gebet spricht, wo ja dann theologisch noch einwandfrei ist und alle kritiklos von den anderen konsumiert werden kann. Völlig überspitzt, oder ihr versteht mich inzwischen. Aber trotzdem hat es so einen wahren Kern und eigentlich ist das ja völlig das andere. Lass einfach raus. Und wenn es nur ein Seufzen ist, können wir das wirklich, wenn wir miteinander beten, die eigene Schwäche zeigen? Oder sind darum vielleicht unsere Gebetsgemeinschaften manchmal so? Ich kann es nicht formulieren. Vielleicht verkrampft, ja genau, hat das jemand gesagt. Ja. Und ich schließe mich selbst in diese Kritik ein. Oder? Wir versuchen ja selbst alle immer diese Bilder zu transportieren. Und trotzdem so schön eigentlich, der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Also schon hier spricht die Bibel etwas an, nämlich eigentlich so diese Stellvertretung, der Ersatz, der viel bessere Ersatz für das, was ich nicht kann. Also ich bin eigentlich unfähig, ich bin schwach und genau das weiß Gott, deshalb schickt er Hilfe. Noch etwas deutlicher auf den Punkt gebracht, in der nächsten Stelle, auch aus Römer 8, Vers 3. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Also es wären auch wieder die Maßstäbe, auch die Erwartungen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Weil wir an die Sünde versklavt zu schwach sind, es zu erfüllen. Da wären wir wieder wie vorher, bei all den Sachen, die wir schon angesprochen haben. Und jetzt kommt es wieder. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. Und jetzt der Schlüssel. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Ich denke, das ist ja überhaupt nichts Neues. Aber das ist Evangelium, Schwäche. Und doch vergesse ich das so schnell. Wir leiden alle so etwas an Amnesie. Kaum klappen wir die Bibel zu, kommt das große Selbst wieder hervor. Das Ich, ich will das Selbst lösen, ich kann das doch. Wir brauchen alle immer wieder das Kreuz. So dieses Plus, das Positive. Jesus ist gekommen. Wir können mit unserer Schwäche einfach vor ihn hintreten und er löst das Problem oder er hat das Problem gelöst und wird es immer und immer wieder lösen. Jesus hat die Lücke geschlossen. Gott hat das erledigt. Das, was ich nie schaffen werde und nie geschafft habe, kein Mensch, das hat Jesus für mich getan. Und das ist eigentlich wirklich die gute Nachricht. Und trotzdem kommt hier noch ein heikler Punkt. So streckt uns Gott die Hand entgegen, wenn ich das begriffen und ergriffen habe. Wenn ich sehe, ich bin schwach, ich brauche Gottes Stärke. Das ist Gnade, wenn ich das wirklich verstehe. Ich denke aber, dass Gott genau diesen Punkt will. Ich muss an diesen Punkt ankommen in meinem Leben, wo ich das wirklich verstanden habe und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Paulus hat es auch einmal beschrieben, der letzte Vers, den ich heute Morgen bringe, aus dem 2. Korinther 12, Vers 9. Verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Dann nämlich wirkt die Kraft Christi an mir. Achte mal auf die Widersprüche in diesem Vers drin. Er beginnt so ganz offensichtlich beim Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Wir wollen doch auf alles andere stolz sein, oder? Und Gott hat so gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du als Mensch, Joe, oder wer auch immer du bist, schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Also, ich brauche diese Schwäche, ich muss diese Schwäche zeigen, damit Gott mich überhaupt brauchen kann und will. Also es ist wie das Einfallstor, es ist wie die Hand, die er nimmt und die ich ergreifen muss. Ich komme zum Schluss und möchte dir oder den Ball zum Ende wieder zuspielen und die Frage wieder stellen, die du für dich selbst beantworten musst. Kämpfst du noch? Versuchst du immer noch krampfhaft deine Schwächen zu vertuschen, die Erwartungen von anderen zu erfüllen, ein gutes Leben zu führen? Ich möchte dir immer wieder Mut machen, loszulassen von all diesen Lasten, die du dir vielleicht selbst auferlegst. Loszulassen und dann zu erleben, wie du in die geöffneten Arme Gottes fallen kannst. Wie Gott übernimmt an dem Punkt, wenn du schwach wirst. Nochmals die Worte von Gott an Paulus, sie gelten auch für dich und mich heute Morgen. Verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Ich möchte dir nochmal etwas Zeit geben, darüber nachzudenken. Vielleicht hast du einen Punkt, der dir bewusst geworden ist. Ich schließe dann wieder ab und bete. Wie eigentlich immer.